Ich glaube, das ist so das typische Problem, was halt viele App-Hersteller und wir da halt auch gemein haben, dass wir halt sehr gerne diese Daten teilen würden. Allerdings sehen wir halt in der Realität, dass es halt leider ja doch dann einige Klinik- und Praxisinformationssystemhersteller gibt und wir da auch teilweise schon einen gewissen Protektionismus beobachten.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Das wird gleich noch besser, weil ich habe nämlich eine total spannende Podcast-Folge, die wir hier kurz nochmal einführen für unsere Hörerinnen und Hörer. Es geht nämlich um die Frage, die sich viele Startups da draußen stellen. Wie bekomme ich ein Businessmodell hin? Wie bekomme ich eine Erstattung über eine DiGA oder eben auch über Selektivverträge mit Krankenkassen? Und ich habe mir heute den Alexander Krawinkel eingeladen und habe ihn gefragt, wie habt ihr das gemacht? Die haben nämlich 30 Selektivverträge mit Krankenkassen inzwischen.
Respekt, wirklich toll. Und es gibt ja auch ganz klare Gründe, warum sich Alexander mit seinem Unternehmen FemoHealth gegen den DiGA-Weg entschieden hat.
Genau, das hat er auf jeden Fall im Podcast auch verraten. Ich fand es auch total spannend. Diese Folge ist wirklich auch eine Ratgeberfolge für alle, die mit Krankenkassen zusammenarbeiten wollen, die dieses Businessmodell von Anfang an denken, auch Selektivverträge. Er hat nämlich verraten, auf was es ankommt, ja, dass man sich auch sehr früh schon mit Regulationen beschäftigen muss, welche Zeithorizonte man einplanen muss und mit welchen Krankenkassen man am besten zusammenarbeitet.
Ganz genau. Ich glaube, man kann wirklich sagen, it takes time, wenn man mit Krankenkassen zusammenarbeitet.
Aber nicht so viel, wie man denkt, ne?
Nee, das ist richtig. Und es wird zwar auch immer kritisiert. Und ich möchte das einfach auch mal etwas sagen, was wir vielleicht sonst nicht so häufig tun. Ich möchte einfach mal ein sehr positives Beispiel bringen, wie Krankenkassen sich in die digitale Versorgung einmischen und sie auch wirklich in die Umsetzung bringen. Und zwar gibt es schon seit einiger Zeit den Healthy Hub von 4 gesetzlichen Krankenversicherungen, die sich dort zusammengeschlossen haben, um eben zu schauen, welche Startups, welche digitalen Innovationen als nächstes in die Versorgung kommen. Und ich finde, die haben da wirklich einen tollen Job gemacht und Alexander berichtet da auch wirklich positiv drüber und auch für sein Unternehmen war das eine Initialzündung.
Healthy Hub habe ich mir auch sofort notiert, als ich mit Alexander gesprochen habe. Also Leute von Healthy Hub, falls ihr das jetzt hier hört, ich werde euch in meinen Podcast einladen, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Genau, das ist Einladung, Drohung und Versprechen zugleich.
Und ich wollte noch kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, dass auf diese Folge auch noch die Krankenkassensicht folgt. Wir haben nämlich einen Vertreter der Techniker Krankenkasse, der auch das Innovationsportal der Techniker Krankenkasse verantwortet, im Interview in einer der nächsten Folgen. Also bleibt dran. Dann habt ihr nämlich die Start-up-Sicht und ihr habt die Krankenkassensicht. Und damit kann ich eigentlich nur noch sagen, herzlich willkommen, Alexander Krawinkel.
Ja, danke dir. Freut mich, heute hier zu sein. Ich bin ja sonst schon fleißiger Hörer von dem Podcast und sehr schön, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, auch einmal FemoHealth vorstellen zu dürfen.
Klasse. Alexander, wir fangen gleich mal an mit dem ganz beliebten Quiz des eHealth Pioneers Podcast Fakt oder Fantasie. Heute habe ich mich auf eine Berichterstattung in den Medien bezogen. Ich lese mal vor und du musst dann sagen, ist das Fakt oder Fantasie?
Gerne.
Der Rise Exo One ist ein Exoskelett und ermöglicht querschnittsgelähmten Menschen nicht nur das Gehen, sondern sogar das Treppensteigen, ganz ohne fremde Hilfe. Ist das wahr?
Ich würde mal behaupten, das ist ein Fakt, das ist wahr.
Warum?
Weil sich super viel in dieser Art der Technologie irgendwie in den letzten Monaten und Jahren getan hat, nur durch KI, durch Machine Learning und weil ich irgendwie viele Videos auch auf LinkedIn und anderswo gesehen habe, die sehr gut da reinpassen, dass das sein könnte.
Super, ja, genau das ist wahr. Ich finde, man muss immer total vorsichtig sein mit gerade diesen Themen, weil es natürlich eine Krankheit mit sehr hohem Leidensdruck ist, gerade Querschnittslähmung und da darf man, glaube ich, irgendwie auch keinen Unsinn verbreiten, was alles schon geht und was nicht. Aber es handelt sich tatsächlich um einen Prototyp, der von der Forschungsgruppe RISE, Research and Innovation in Student Exoskeleton Development, also RISE, an der TU Berlin entwickelt wurde. Obwohl das RISE Exobond selbst möglicherweise nicht direkt zum Verkauf angeboten wird, könnten die daraus gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft zur Entwicklung kommerzieller Produkte beitragen. Also ist tatsächlich wahr und finde ich eine gute und auch folgerichtige Entwicklung, wenn man sich auch die Robotik in der Medizin anguckt.
Ja, super spannend. Also ich glaube, da kann man wirklich nur hoffen, dass noch deutlich mehr in die Richtung kommt. Aber da zeichnet sich ja wirklich viel ab. Und wie du schon sagst, auch wenn zwar vieles vielleicht noch nicht in der Versorgung ist, aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel sehen.
Alexander, ich stelle mir ja immer vor, wenn ich meine Podcast-Gäste interview, dass man sich so ganz zufällig trifft im Café oder auf einem Kongress oder einer Netzwerkveranstaltung. Da fragt man sich dann ja immer irgendwann, was machst du eigentlich? Was würdest du dann da antworten?
Ja, da würde ich immer sagen, ja, ich bin hier einer der Mitgründer von Fimo Health und wir versuchen halt im Endeffekt verschiedensten Menschen mit chronischen Erkrankungen zu helfen, besser mit ihrer Erkrankung und den Symptomen umzugehen. Das ist zumindest so, wie ich sonst auch, sage ich mal, Freundinnen oder halt auch irgendwie meiner Familie erkläre, die jetzt vielleicht weniger aus dieser Digital Health Bubble kommen wie wir.
Ja, das ist ja auch sinnvoll, weil die Digital Health Bubble ist ja nicht automatisch auch die Cancel-Gruppe, sondern ja gerade die Menschen da draußen, die an Fatigue, ne, sagt man ja auch dazu, zu dem Krankheitsbild, was sich ja häufig aus chronischen Erkrankungen auch entwickelt, also eine relevante medizinische Erschöpfungssymptomatik. Für wen ist denn Fimo Health genau gebaut und wie funktioniert Fimo Health?
Ja, genau, was du gerade gesagt hattest, das ist, sage ich mal, das, womit wir angefangen haben. Also diese Fatigue, diese massive Form der Erschöpfung, die ja häufig nach chronischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder auch bei Long-Covid ja sehr weit verbreitet. Aber wir kennen es auch noch zum Beispiel aus der MS und auch bei vielen anderen Erkrankungen tritt das auf. Aber was wir eigentlich mit unserer Lösung machen, ist, Fatigue begreifen wir nur als ein Symptom von vielen, weil ne, die Leute mit chronischen Erkrankungen haben noch ganz viele andere Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen, wie Spaß, Schwindel und ne, was es da nicht sonst noch alles gibt. Und unsere App unterstützt die Betroffenen dabei, halt besser ihre Erkrankung und diese Symptome zu verstehen. Dabei geben wir halt allerhand verschiedenes Wissen mit an die Hand. Also zum Beispiel, hey, was kann ich eigentlich gegen diese Symptome machen? Wie entstehen die? Dann geben wir noch Tipps und Tricks mit an die Hand. Okay, was kann man darüber hinaus vielleicht dagegen machen? Und wir helfen aber auch dabei, besser die Zusammenhänge zu verstehen. Also wir erheben ganz viele verschiedene Daten, zum Beispiel, wie viel haben sich die Leute bewegt, wie haben sie geschlafen, wie gestresst sind sie. Und das setzen wir dann wiederum in Bezug zu den Symptomen und können den Betroffenen damit aufzeigen, wie sich halt diese Symptome verhalten und geben basierend darauf dann noch Hinweise, was man denn eigentlich proaktiv gegen diese einzelnen Symptome machen kann.
Das heißt, das ist auch schon also ein Tracking, eine Wissensvermittlung, die ihr anbietet und dann natürlich aber auch schon eine Linderung oder Tipps für Linderung der Symptomatik.
Ja, das hast du eigentlich super gut zusammengefasst. Also was wir da bei uns entwickelt haben, ist das, was wir den Lernen-Handeln-Tracken-Zyklus nennen.
Ja, okay.
Das heißt, im ersten Schritt vermitteln wir halt wirklich immer verschiedenes Wissen. Ja, das können unterschiedlichste Themen rund um Achtsamkeit, Bewegung, Ernährung, Energie- und Stressmanagement, aber auch, wie kann ich entlastende Gespräche mit Angehörigen führen oder wie kann ich das Thema bei meinem Arbeitgeber anbringen. Also all diese Themen, von denen wir halt wissen, dass diese halt wirklich, sage ich mal, die Betroffenen auch in ihrem Alltag beschäftigen. Und das Besondere bei uns ist, vieles davon haben wir halt sehr kurzweilig und interaktiv aufbereitet. Sprich, wir arbeiten da halt viel mit so modernen Formaten wie so Shorts, wie Reels, mit Animationen, mit Quizzes, haben da auch viel so Gamification, also so spielerische Elemente mit drin, um damit halt, sage ich mal, dieses Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen.
Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man so seinen Lebensstil ändern möchte, da dran zu bleiben und da wirklich auch so eine Selbstwirksamkeit dann ja zu spüren. Habt ihr da schon eine Studienlage? Habt ihr schon eure Nutzerinnen befragt? Gibt es da schon Erkenntnisse, wo du sagst, das funktioniert oder steigen die Leute auch aus?
Nee, genau, da haben wir natürlich auch schon allerhand verschiedene Informationen und Evidenz und können damit, sage ich, zum einen halt auf dieser quantitativen Studienebene aufzeigen, dass wir zum Beispiel signifikant die Lebensqualität verbessern können, aber auch, dass zum Beispiel verschiedene Symptome wie Fatigue, Schmerzen oder Schwindel besser werden. Aber wir sehen halt auch in den qualitativen Gesprächen und in dem Feedback, das wir direkt von den Betroffenen bekommen, dass uns halt viele berichten, hey, dank der App wird meine Erkrankung oder vor allem meine Symptome besser oder ich konnte dank der App zum Beispiel meinen Reha-Aufenthalt absagen oder konnte schneller wieder in die berufliche Wiedereingliederung starten. Und das freut uns natürlich immer besonders, dass wir, sage ich mal, nicht nur diese nackten Zahlen, Daten und Fakten haben, sondern dass wir halt auch sehen, dass wir wirklich im Alltag der Patientinnen da einen Mehrwert leisten können.
Mm-hmm. Es gibt ja ganz viel Debatten über den erfolgreichen Vertrieb und die Bekanntmachung von DIGAs, DTX und so weiter. Und da geht es ja auch immer darum, wie gewinnt man die Leistungserbringer oder die Verschreiber dazu, auch das Produkt kennenzulernen und es auch irgendwie den Patientinnen zu verschreiben. Wie ist das Feedback von den behandelnden Ärzten? Es sind ja wahrscheinlich auch viele Hausärzte oder Neurologen, die dann auch eigentlich ja wissen müssen von Phimo.
Ja, genau. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich ähnliche Probleme wie die meisten Hersteller. Also auch wir merken, es ist halt einfach, sage ich mal, viel Arbeit immer noch nötig, um halt die Produkte wirklich bekannt zu machen. Also wir arbeiten in den einzelnen Indikationen, in denen wir aktiv sind, zwar dann oft mit den Fachverbänden zusammen. Also zum Beispiel bei Long-Covid haben wir eine Kooperation mit dem Long-Covid-Ärztinnen- und Ärzteverband.
Da gibt es ja auch wirklich richtige Websites, wo man auch dann die ganzen Fachkliniken und spezialisierten Ärzte sich raussuchen kann. Also man weiß ja eigentlich auch schon, an wen man da rangehen muss, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, so gerade in dem ersten Schritt sind halt häufig die klassischen Key Opinion Leader oder halt die Leute, die wirklich auch vielleicht im Digital Health Bereich da am aktivsten sind, sage ich immer, sehr gute Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Und genau diese versuchen wir natürlich auch am Anfang immer ein Stück weit für uns zu gewinnen, indem wir zum Beispiel mit diesen dann auch gemeinsam Forschungsprojekte durchführen oder teilweise haben wir auch Kooperationen, dass diese inhaltlich nochmal unser Produkt challengen und da halt wirklich genauer gucken und auch uns gerade Hinweise geben, was können wir denn da vielleicht auch besser machen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade bei behandelnden Ärzten und Ärztinnen auch angenehm ist, dass es sowas wie Phimo Health gibt, weil das ist ja auch so ein bisschen unbefriedigend. Man kann den Patienten nicht so richtig helfen. Wir sind ja auch sehr lange im Genesungsprozess und man sieht den ja dann vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern ne, nur gelegentlich. Und das müsste ja eigentlich von der Argumentation her auch für die Ärztinnen und Ärzte spannend sein. Habt ihr da auch den Eindruck oder ist das eher so noch eine App mehr und ich weiß eh schon gar nicht, was ich alles da verschreiben muss?
Ja, ich glaube, auch da liegt die Wahrheit wie immer so ein bisschen dazwischen. Also wir kriegen natürlich schon häufig das Feedback hinsichtlich, ah wow, so eine App kann ja wirklich helfen, weil ich sag mal gerade die Aufklärung über die Symptome und was ein Patient oder eine Patientin proaktiv da selbst steuern kann, zum Beispiel über Achtsamkeit, Bewegung, Ernährung und so weiter. Dafür fehlt den Ärztinnen ja auch meistens einfach die Zeit.
Ja, klar. Und das ist ja kein Kuraufenthalt, ne? Also man kann die PatientInnen ja nicht jeden Tag motivieren, ja, sondern es ist ja wirklich so diese im Alltag Betreuung, die ja dann wichtig ist oder in der Rekonvaleszenz.
Ja, genau, das ist es halt, ne, dass dann im Alltag wahrscheinlich in so einer klassischen Praxis stehen dann irgendwie 5 bis 10 Minuten pro Patientin irgendwie zur Verfügung. Und das macht es natürlich schwierig, weil dann geht es ja häufig eher, sage ich mal, um die allgemeine Anamnese, vielleicht noch um die Einstellung der Medikation. Und meistens ist dann halt gar nicht mehr so viel Zeit notwendig, obwohl gleichzeitig natürlich ja auch klar ist und offensichtlich, wie hilfreich, sage ich mal, genau diese Art von Information und Wissen und Selbstwirksamkeit der Patientinnen sein kann. Und da setzen wir halt auch genau an und dafür kriegen wir halt schon auch viel positives Feedback. Gleichzeitig kriegen wir allerdings auch immer mal wieder Meinungen, dass halt Ärztinnen sagen, wie du gerade schon meintest, ah wow, noch eine weitere App. Und dann kommen die Leute hier hin und fragen, wie kann ich das Ganze denn dann eigentlich nutzen oder melden sich mit den Ergebnissen und so weiter. Und ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich dann immer zu Recht auch manchmal so diese Stimmen und Meinungen. Ich meine, wir versuchen halt direkt im Produkt da halt proaktiv entgegenzuwirken, dass halt, sage ich mal, diese negativen Effekte gar nicht erst entstehen können. Aber ich glaube, auch das wird noch weitere Zeit brauchen, bis das, sage ich mal so, im großen Stile halt wirklich als Vorurteil vielleicht ein bisschen dann befreit werden kann von solchen Digitalprodukten.
Das ist natürlich einerseits Usability, ne? Also ist dann natürlich eure Aufgabe. Aber ich wundere mich schon manchmal, dass da die Offenheit nicht da ist, weil wir ja in unserem Normal Life, ne, jeder von uns ja permanent eigentlich genau diese Apps, Features benutzt und bedient. Insofern, ja, wir werden es erleben, aber ich fand einen Punkt auch noch total interessant. Dann kommen die Patienten und bringen ihre Ergebnisse mit. Ich hatte vor kurzem einen Podcast aufgenommen zum Thema Telemedizin und da sagte der Arzt, der sich auch sehr stark für Digital Health einsetzt, er hat quasi jeden Tag Startups hier sitzen, so ungefähr, also ne, nicht ganz, aber oft. Und das größte Problem, was die haben, sie sind nicht interoperabel mit den Praxismanagementsystemen. Also er kriegt die Daten nicht in sein System und er würde das total gerne nutzen, aber es gibt keine Schnittstellen. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, ich glaube, das ist so das typische Problem, was halt viele App-Hersteller und wir da halt auch gemein haben, dass wir halt sehr gerne diese Daten teilen würden. Allerdings sehen wir halt in der Realität, dass es halt leider ja doch dann einige Klinik- und Praxisinformationssystemhersteller gibt und wir da auch teilweise schon einen gewissen Protektionismus beobachten, der es einfach nicht ganz einfach macht, dass wir da...
Aber warum ist das so? Das verstehe ich gar nicht.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, so ganz pauschal kann man das wahrscheinlich gar nicht so sagen, dass das wahrscheinlich allen Herstellern so geht. Aber ich glaube, auch die haben vielleicht dann immer gewisse Bedenken, zum Beispiel hinsichtlich Datenschutz oder hinsichtlich Regulatorik.
Naja, oder auch Entwicklungsstau, ne? Kann ich mir auch vorstellen. Also baue ich eine API oder baue ich lieber an dem Produkt, ne?
Genau, und das sind ja auch total nachvollziehbare Gründe. Ich meine, auf der anderen Seite, ich und viele andere haben halt schon die Hoffnung, dass, sage ich mal, durch die EPA da das Ganze vielleicht nochmal besser werden kann, dass es halt, sage ich mal, wirklich regulatorische Standards gibt, also zum Beispiel eine API, die immer gleich funktioniert und zu der halt alle Hersteller verpflichtet sind. Ich meine, wie lange das Ganze dauert, weiß man nicht und ich glaube, da sollte man auch nicht allzu optimistisch sein, aber ich hoffe, wenn da dann mal irgendwann was Vernünftiges kommt, dass uns das in die Lage versetzt, dass wir da dann deutlich besser arbeiten können.
Gut, was haben wir da für einen Zeithorizont?
Gute Frage. Also meine Hoffnung ist auf jeden Fall lieber früher als später, aber ja, so wie wir das beobachten, sieht man ja leider, dass das Ganze dann doch immer mal wieder verzögert wird und, sage ich mal, dann irgendwie doch nochmal neue Standards besprochen werden müssen. Und die andere Frage ist ja dann auch auf der anderen Seite, wie stark springen auch wirklich die Patientinnen mit drauf ein. Also geben sie halt auch wirklich ihre Zustimmung. Ich bleibe mal optimistisch und hoffe, dass das in den nächsten 1-2 Jahren halt doch im größeren Stile endlich mal kommen wird. Einfach weil es auch so lange überfällig ist und weil damit so viel Potenzial verschenkt wird.
Mhm. Bevor wir jetzt zu dem Hauptthema kommen, weil ich habe dich eingeladen, weil du hast auf LinkedIn gesagt, du hast 30 Selektivverträge mit Krankenkassen abgeschlossen. Und da wollte ich sofort wissen, wie du das gemacht hast, auch für meine Hörerinnen und Hörer, die das bestimmt auch brennend interessiert. Bei der Recherche bin ich aber noch auf eine Sache gestoßen, einfach aus Neugierde. Ihr seid ja 2019, das sind ja jetzt schon fast 6 Jahre, an den Start gegangen. Da denke ich natürlich sofort an Corona. Hat euch das genützt für euer Geschäft oder wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt?
Also man muss schon sagen, für uns war Corona insofern dienlich, als dass wir das nochmal genutzt haben, unseren Plattformansatz komplett zu überdenken. Weil damals, als wir angefangen haben, haben wir halt begonnen mit einer App, mit der wir Betroffenen von Fatigue helfen wollten. Und damals halt mit dem Fokus auf Multiple Sklerose. Und dann haben wir, sage ich mal, unseren ersten App-Prototypen entwickelt. Aber dann kam halt die ganze Corona-Thematik und einige Monate später dann halt auch diese ganze Long-Covid-Thematik. Und dabei haben wir dann halt festgestellt, dass viele von diesen Inhalten und Elementen, die wir gerade in der App entwickeln, halt auch sehr dienlich sind für das, was man halt bei Long-Covid machen könnte. Und dann haben wir halt sehr stark unsere Entwicklungspower oder unsere Ressourcen voll auf das Long-Covid-Thema gesetzt und waren dann halt mit die Ersten, die, sage ich mal, auf dem Markt ein Medizinprodukt hatten, was auch, sage ich mal, direkt gut helfen konnte. Und das war für uns natürlich dann halt ein sehr guter Türöffner für die Krankenkassen. Aber gleichzeitig konnten wir das auch wirklich dafür nutzen, um unsere Apps sozusagen als Plattform aufzuziehen, um diese auch direkt für verschiedene Erkrankungen zur Verfügung zu stellen.
Du hast ja gerade gesagt, ein Ansatz war sicherlich auch eine Therapie von Long-Covid. Meine erste Frage jetzt an dich, warum seid ihr keine DiGA geworden?
Genau, das hat bei uns unterschiedliche strategische Gründe vor allem. Also als wir dann damals angefangen haben für Long-Covid, war für uns auch relativ schnell klar, dafür eine DiGA zuzulassen, wird wahrscheinlich extrem schwierig. Einfach weil die Forschungslage natürlich auch noch so dünn ist, weil es keine langfristigen Daten und Informationen gibt.
Ja, und man hat auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so viele Jahre uns begleiten wird, ne?
Ja, total. Das kam auch noch dazu. Aber wo wir auch einfach gewisse Zweifel hatten, okay, können wir das dann überhaupt als DiGA zulassen? Macht das Ganze eigentlich Sinn? Und gleichzeitig haben wir aber auch dann damit angefangen, andere Krankheitsversionen zu entwickeln. Also weil neben Long-Covid sind wir zum Beispiel auch noch für Krebs, für Rheuma, für Fibromyalgie oder für Multiple Sklerose verfügbar. Und wir hatten dann damit natürlich auch ein Stück weit ein Problem, dass wir halt sehr unterschiedliche Indikationen haben, die, sage ich mal, dann auch sehr schwierig als DiGA zu bespielen sind oder wo es für uns, glaube ich, auch einfach nicht realistisch wäre, die alle so als DiGA zuzulassen. Und was für uns aber auch noch immer ein sehr wichtiger Grund war, war halt, sage ich mal, diese krassen Einschränkungen, die ich habe, dass ich mein Produkt kaum noch weiterentwickeln kann, sobald ich eine DIGA bin. Weil wir glauben halt nach wie vor, dass so eine App, weil mit einem Softwareprodukt habe ich ja die schöne Möglichkeit, auf Feedback von Betroffenen einzugehen, neue Features zu entwickeln, neue Inhalte zu integrieren. Da sind wir halt außerhalb des DIGA-Kosmos halt deutlich flexibler und können halt, sag ich mal, deutlich mehr in unser Produkt investieren. Und das ist halt genau die Strategie, die wir halt auch immer noch fahren, dass wir halt versuchen, so eine Plattform für ganz viele verschiedene Erkrankungen zu werden, insbesondere auch für viele Erkrankungen, für die es halt keine DIGAs gibt oder wo es sich vielleicht nicht lohnt, eine zuzulassen aus unterschiedlichen Gründen, und setzen halt genau da an.
Es gibt ja auch DIGAs für Krebspatienten. Das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen der Ansatz, wenn ihr sagt Fatigue, also Post-Chemotherapie-Effekte und so weiter. Seid ihr da dann in Konkurrenz oder seht ihr da auch Vorteile für euch?
Also ich sag mal, ein Stück weit stehen wir da bestimmt in Konkurrenz, weil gewisse Thematiken decken wir natürlich auch mit ab. Also zum Beispiel die DIGAs, die es ja da drin gibt, die sind ja dann überwiegend für Brustkrebs zugelassen und teilweise auch nur für einzelne Symptome wie die tumorindizierte Fatigue. Und das sind Inhalte, die wir bei uns auch mit drin haben. Aber ich sag mal, unsere App ist halt generell für alle Krebserkrankungen verfügbar, also nicht nur mit dieser Limitation rein für Brustkrebs. Und wir behandeln natürlich noch deutlich mehr Symptome oder, sage ich mal, dass wir diese tracken können und dass wir zu diesen auch Informationen liefern, als das zum Beispiel so eine reine Fatigue-App tun würde. Und das ist, glaube ich, schon, wo wir uns da dann auch wiederum differenzieren.
Ja, smart. Leuchtet mir total ein, deine Argumentation. Und ist natürlich auch nicht so kostenintensiv und schneller, ne? Nichtsdestotrotz habt ihr ja sehr erfolgreich mit Krankenkassen es geschafft, Selektivverträge abzuschließen und damit ja auch in die Verschreibung zu kommen. Erzähl doch mal, wo hat das seinen Anfang genommen?
Ja, genau. Für uns war damals tatsächlich der Startschuss der Healthy Hub, also dieser Verbund von 4 gesetzlichen Krankenkassen, die nach Lösungen suchen, um die halt sozusagen in die Regelversorgung zu bringen. Und da konnten wir, ich glaube in 2021 oder 2022 waren wir einer der 4 Gewinner-Startups und haben dann eine Krankenkasse mit an die Seite bekommen, welche die Siemens BKK war. Und mit denen haben wir dann halt proaktiv zusammen den ersten Selektivvertrag entwickelt. Und das war für uns natürlich total dankbar, weil wir halt eine direkte Ansprechpartnerin hatten, die uns wirklich da durchgelotst hat hinsichtlich, was sind die Anforderungen an Datenschutz, wie muss das Ganze mit der Abrechnung laufen, was ist sonst noch bei der Regulatorik wichtig, wie kann die Einsteuerung funktionieren. Also so ganz viele Themen, wo man als Startup ja die verrücktesten Ideen hat, wie das alles laufen kann, aber wo man dann halt doch durchaus in der Realität
auf
merkt,
den
ah,
Boden
okay.
der Tatsache. Genau. Wieder ankommt. Aber das macht mich neugierig. Erzähl doch mal, also man müsste im Prinzip als Start-up diese Verträge entwickeln, oder ich kann mir vorstellen, dass das ja eigentlich auch der Vertragsnehmer, also die Krankenkasse, dann in dem Fall vielleicht auch schon auf Halde hat, oder wird da wirklich immer ganz neu nachgedacht, wenn man so einen Selektivvertrag abschließt?
Ich würde sagen, so eine Mischung aus beidem. Es gibt natürlich gewisse Paragraphen und Elemente, die, sage ich mal, immer gleichbleibend sind. Aber dann hast du natürlich auch immer wieder Elemente, die, sage ich mal, für das Versorgungsmodell individuell angepasst werden müssen. Und ich glaube, wenn du als Startup da halt schon mit einer konkreten Vorstellung oder mit so einem Draft-Dokument kommst, wo man einfach direkte Beispiele hat, an denen man sich dann orientieren kann, dann macht das natürlich für die Krankenkasse das deutlich leichter einordnenbar. Wo muss ich das Ganze verorten und wie soll es das Ganze eigentlich auch zu bewerten? Und das hat uns dann halt total geholfen, dass wir da dann einmal wirklich einen klaren Blick hatten, was geht nicht, und dann auch direkt so ein Vertragsdokument oder verschiedene Elemente, mit denen wir uns dann halt auch an andere Kassen wenden konnten.
Ist das auch dein Tipp für andere Startups, die Selektivverträge abschließen wollen? Was ist denn da so der erste Step? Also ihr habt euch ja jetzt in so einem Award durchgesetzt. Wenn man das jetzt nicht schafft, was macht man dann?
Genau, also ich denke, was da sehr hilfreich ist, ist auf jeden Fall proaktiv den Kontakt zu den Krankenkassen zu suchen. Ja, wow, welche Überraschung, aber ja. Ich glaube, was da wahrscheinlich...
Da gibt es ja auch Portale, viele von denen haben ja auch eigene Portale, die, also so Innovation Hubs, wo man seine Idee ja einreichen kann, ne? Aber kommt denn da was zurück? Was ist denn so deine Erfahrung?
Genau, ich glaube, diese Innovationsportale können auf jeden Fall ein guter erster Ankerpunkt sein. Was aus meiner Sicht sonst auch noch hilfreich sein kann, ist halt eine gewisse Google-Recherche oder, sage ich mal, einfach zu gucken, wer ist denn vielleicht dafür zuständig bei der Krankenkasse. Und was ich inzwischen auch immer wichtiger finde, ist halt wirklich LinkedIn, weil halt auch da gibt es immer mehr Content, teilweise halt auch von den MitarbeiterInnen der Krankenkassen selbst ausgespielt, die, sage ich mal, auch da nochmal Tipps und Tricks geben, wie sie am besten zu erreichen sind, worauf zu achten ist und so weiter. Und im Zweifel dann genau diese Leute einfach mal proaktiv zu fragen. Und aus meiner Sicht kommt man früher oder später dann auch wirklich ganz gut mit den entsprechenden Mitarbeitenden in Kontakt. Wovon ich so ein bisschen abraten würde, ist versuchen, die Krankenkassen dann von 10 Seiten gleichzeitig zu kontaktieren. Also, dass ich 20 MitarbeiterInnen auf einmal anschreibe, mich noch im Innovationsportal melde und da irgendwie, sage ich mal, einfach von allen Seiten da drauf bombardiere. Das kommt, haben wir am Anfang auch ein, zwei Mal probiert, haben wir auch relativ direktes Feedback bekommen, dass das bitte so nicht mehr gemacht werden soll. Also davon kann ich auf jeden Fall abraten.
Ah, aber obwohl das ist irgendwie auch so ein bisschen so normal geworden heutzutage. Ich finde, man hat so eine ganz große Unverbindlichkeit immer mehr, wenn man Leute anspricht oder sie versucht zu kontaktieren. Ich kann das schon verstehen, dass man dann einfach alle Register zieht. Macht ihr auch andere Kommunikationsarbeit, um auf euch aufmerksam zu machen? Also wir von The Medical Network sind natürlich da ganz großer Fan von auch Fachpressekommunikation, auch für die Investoren sichtbar sein, für die Krankenkassen natürlich auch so ein bisschen so diesen Reputationsstempel bekommen. Was ist da eure Erfahrung? LinkedIn, hast du schon gesagt, ist wichtig?
Genau, vielleicht auch noch, um deinen Punkt von davor drauf einzugehen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich das riesige Problem von uns Startups, dass wir halt meistens nicht die Zeit haben und natürlich viel schneller die Ergebnisse haben wollen. Deswegen haben natürlich auch wir genau diese Ansätze teilweise gewählt. Aber wir haben echt gemerkt, das ist wirklich eher kontraproduktiv. Und da wir auch nicht unendlich viele Leads haben, ist es halt schon sinnvoller, da vielleicht trotzdem dann eher darauf abzuwarten, dass dann das Feedback von der richtigen Stelle kommt. Ich meine, wenn sich jemand über 2 Monate gar nicht meldet, dann mal bei irgendwem anders anzufragen, ist ja auch normal. Aber was aus meiner Sicht dabei dann wirklich hilft, um auch so diese Überleitung zu der gerade aktuellen Frage zu nehmen, was wir halt viel gemacht haben, ist dann auch noch auf Events zu gehen. Also gerade auf solche Events, von denen wir halt wissen, dass da wirklich KrankenkassenvertreterInnen vor Ort sind.
Zum Beispiel, hast du da einen Tipp?
Jetzt bald in wenigen Wochen ja die DEMEA zum Beispiel.
Absolut.
Finde ich, ist dafür immer ein gutes Event. Aus meiner Sicht ansonsten, was ich immer noch sehr empfehlen kann, ist der eHealth-Salon. Der findet immer im September statt. Da sind halt sehr viele Krankenkassen und gerade die AnsprechpartnerInnen aus dem Versorgungsmanagement. Ja, und ansonsten gibt es noch viele so kleinere und mittlere Events. Aber die alle aufzuzählen, würde vielleicht den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, so DEMEA plus der eHealth-Salon sind auf jeden Fall schon mal gute Anlaufstellen.
Klasse.
Genau, und ansonsten darüber hinaus versuchen wir natürlich auch, uns bei LinkedIn ein bisschen proaktiver zu positionieren. Also auch da, sage ich mal, unser Angebot über einen breiteren Kommunikationsweg zu vermitteln. Aber wir sehen natürlich auch da, dass das nicht ganz einfach ist. Also deswegen für uns, sage ich mal, gerade in den Anfängen hat sich am meisten gelohnt, wirklich zu Events zu gehen und teilweise halt proaktiv in die Kommunikation zu starten oder bei so Wettbewerben wie dem Healthy Hub zum Beispiel sich zu bewerben.
Du sag mal, habt ihr auch mit einem Berater zusammengearbeitet, was die Krankenkassenansprache angeht? Es gibt ja auch einige, die sich darauf konzentrieren.
Ganz am Anfang tatsächlich nicht. Also da haben wir es wirklich nur aus eigenen Mitteln gemacht. Später haben wir das so im Laufe der Zeit ein, zweimal probiert, so für die Anbahnung zu neuen Kontakten von Krankenkassen, die wir noch nicht kannten. Das war es aber ansonsten auch. Ansonsten haben wir uns den Großteil des Wissens eigentlich eher selbst angeeignet und ohne BeraterInnen gearbeitet.
Kannst du sagen, also 30 Krankenkassen, das ist ja schon total viel. Also wir haben zwar auch total viele, aber 30 ist schon wirklich eine Hausnummer. Hast du so ein bisschen das, so einen Eindruck, wo, in welchen Bundesländern oder welche Krankenkassen besonders offen waren oder auch besonders schwierig zu adressieren? Schwierig würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber was sind denn so die Heroes, was so Digitalisierung im Gesundheitsbereich angeht?
Also ich habe das Gefühl, dass insbesondere so in dem BKK-Kosmos wird häufiger, zumindest schneller mal, gewisse Dinge ausprobiert. Also da wird so ein bisschen agiler gearbeitet, was wahrscheinlich natürlich auch einfach daran liegt, dass gerade die ganzen sehr großen Krankenkassen da manchmal vielleicht nicht so die Prozesse, Mittel und Wege haben, so schnell vielleicht Dinge ausprobieren zu können. Und gerade halt mit verschiedenen BKKen haben wir da, sage ich mal, mit die besten Erfahrungen bisher so gemacht.
Was sind denn aus deiner Sicht, also jetzt auch mal zurück auf den ersten Selektivvertrag, was waren für euch nochmal so die Hausaufgaben, die ihr machen musstet, damit das dann auch wirklich klappt? Musstet ihr noch was verbessern am Produkt? Habt ihr die Regulatorien unterschätzt? Oder hat es eigentlich gereicht, dass ihr Medizinprodukt wart?
Es war im Endeffekt eine Mischung, aus dass wir gefühlt eigentlich in allen Bereichen noch nicht weit genug waren, ehrlich gesagt. Also wir hatten, glaube ich, überall eine sehr gute Basis, mit der wir uns dann da beworben und vorgestellt haben. Aber das waren so diese klassischen 80%-Lösungen und wo man halt gemerkt hat, in den letzten 20% steckt dann halt leider doch auch nochmal gefühlt die Hälfte der Arbeit. Und das war halt das Gute, dass wir da das dann gemeinsam ausarbeiten konnten. Aber zum Beispiel, wir hatten halt natürlich schon eine Datenschutzinfrastruktur, aber da mussten wir nochmal einige Änderungen vornehmen. Beim Medizinprodukt, da war das weniger kritisch, weil wir da schon relativ weit waren, aber haben auch da nochmal einige Dinge geändert. Auch im Produkt gab es nochmal das ein oder andere Feedback, was da zum Beispiel positiv oder negativ rübergekommen ist, wo wir dann nochmal Änderungen vorgenommen haben. Aber ich würde mich jetzt schwer damit tun, zu sagen, es gab den einen offensichtlichen Faktor, der total klar ist, dass man auf den unbedingt achten muss oder auch nicht, sondern ich glaube, man muss eigentlich eher in allen Bereichen schon mal ein ganz gutes Verständnis haben, wie das so aussehen sollte.
Wie lange hat das ungefähr gedauert? Also man hat ja auch nur begrenzt Geld, ne? Also finanzielle Reichweite auch gerade bei Startups ja extrem wichtig. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu versuchen, einen Selektivvertrag zu bekommen und wie lange dauert es denn tatsächlich, bis die erste Verschreibung funktioniert?
Genau, also das erste Mal mit Krankenkassen in Kontakt treten würde ich jetzt nicht machen, wenn ich nur die reine Idee habe, also wenn sonst quasi eigentlich noch nicht viel drumherum steht. Es braucht halt definitiv auch noch kein fertiges Konzept, weil die Krankenkassen helfen auch schon teilweise gerne nochmal mit zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt am besten in die Versorgung implementieren. Aber man sollte aus meiner Sicht schon zumindest mal eine gute Idee haben, in welche Richtung soll das Produkt gehen, wer ist eigentlich die Zielgruppe, wie soll das Ganze am Ende halt auch wirklich zur Patientin oder zum Patienten kommen, wie kann es verordnet werden? Und ich glaube, wenn man so an diesem Punkt ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal den ersten Kontakt schon mal zu den Krankenkassen zu suchen, weil unsere Erfahrung ist halt auch, das ist ein langwieriger Prozess. Also es ist nicht so nach dem Motto, hey, hier, ich bin mein Produkt und alle haben darauf gewartet und innerhalb von einer Woche kann ich meine ganzen Verträge abschließen, sondern die Erfahrung, die wir gemacht haben, so als Richtwert, Abschluss von Selektivvertrag, von ich habe, sage ich mal, ein fertiges Produkt und dann den Erstkontakt, bis Vertrag ist unterzeichnet, kann gut und gerne mal 9 bis 12 Monate dauern. Und da ist es natürlich schon mal hilfreich, wenn man vorab schon mal vielleicht die ersten Touchpoints hatte, wenn man schon mal das Produkt vorstellen konnte und die auch wissen, wie man einen einzuordnen hat, dann kann das, sage ich mal, dann auch das Ganze beschleunigen, wenn man alles soweit fertig und finalisiert hat. Also zusammengefasst, man muss auf jeden Fall viel Zeit mitbringen. Das ist leider nichts, was man auch signifikant beschleunigen könnte, weil gerade die Prozesse oft auf Krankenkassenseite dauern länger als das, was wir aus dem typischen Startup-Zyklus kennen. Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf oder so an die Krankenkassen, aber ne, da müssen auch einfach gefühlt diverse Abteilungen reingucken, sei es dann wieder der Datenschutz, die medizinische Fachabteilung, das Versorgungsmanagement, so als die Steuerung von dem Ganzen. Und es dauert natürlich dann alles insgesamt ein bisschen länger und gerade wenn es noch verschiedene Zyklen und Schleifen braucht, das sollte man einfach berücksichtigen.
Hattest ihr von Anfang an ein Businessmodell, was durchdacht war oder hat sich das eigentlich erst nach und nach ergeben? Ist das gleich schon auch mit, wie viel Geld kann ich damit verdienen, gedacht worden?
Nee, eigentlich ehrlicherweise gar nicht. Also genau, mein Mitgründer und ich haben uns bei diesem Forschungswettbewerb, so einem Hackathon kennengelernt, wo es darum ging, Biosensorlösungen für Krebs- und MS-Betroffene zu entwickeln. Da ist dann die erste Idee entstanden, da haben wir dann einen Preis damit gewonnen und das hat uns halt motiviert, mit dem Ganzen weiterzumachen. Am Anfang halt noch so neben unseren eigentlichen Jobs, aber dann wurde es irgendwann zu groß und dann sind wir voll in das Startup gegangen. Aber wir sind da ehrlicherweise komplett naiv reingegangen. Wir hatten eher so dieses Gefühl, okay, wenn wir jetzt ein richtig gutes und cooles Produkt entwickeln, was Patientinnen wirklich hilft, dann wird schon kein Problem sein, damit Geld zu verdienen. Aber wow, lagen wir damit falsch. Also da waren wir wirklich komplett grün hinter den Ohren und total naiv und mussten dann halt auch feststellen, okay, nur ein gutes Produkt oder eine gute Idee zu haben, reicht überhaupt nicht aus. Und auch das ist was, was ich heutzutage immer vielen Startups mitgebe, von Anfang an sich bewusst darüber zu machen, wer bezahlt für das Produkt und warum. Dass man das halt wirklich immer kritisch hinterfragt, auch wie realistisch ist das. Weil damit kann man sich sonst viel Zeit am Anfang sparen, indem man vielleicht in die falsche Richtung entwickelt. Wir hatten auch an ein, zwei Stellen transparent gesagt, einfach pures Glück, dass es dann so gut aufgegangen ist. Aber das lag nicht daran, dass wir das so großartig geplant haben, sondern dass es sich manchmal einfach an der richtigen Stelle wieder richtig abgebogen sind. Das hätte aber auch ganz anders enden können.
Ja, fair enough. Das ist, glaube ich, auch bei Unternehmern oft so. Hat aber auch nicht unbedingt was mit Glück, sondern vielleicht auch mit Intuition zu tun. Also doch nicht ganz so unverdient, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt noch mal so die drei wichtigsten Punkte nennen könntest, was Startups beachten müssen im E-Health-Bereich, wenn sie mit einer Krankenkasse einen ersten Selektivvertrag machen wollen?
Also was aus meiner Sicht halt wirklich immer A und O ist, ist halt das Thema Regulatorik. Also soweit ich weiß, für eigentlich fast alle Selektivverträge, zumindest in diesem Umfeld von Digital Therapeutics, ist ein Medizinprodukt eigentlich Pflicht. Und selbst wenn es
also
das nicht ist...
Also man muss Medizinprodukt sein.
Ja, genau. Und selbst, also kann sein, dass es vielleicht Ausnahmefälle gibt, wo das nicht der Fall ist. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte vom SGB V. Deswegen, wenn das jemand hier hört und sagt, nee, es geht auch ohne, bitte nicht sauer sein. Ich bin da auch nur. Und
bitte gern einfach kommentieren. Also auf Spotify genau. Kann man ja inzwischen auch cool Kommentare hinterlassen. Sag mal, kannst du mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen? Wenn man Medizinprodukt ist, muss man dann auch Evidenznachweise erbracht haben?
Das kommt ein Stück weit auf die Risikoklasse von dem Ganzen an. Also bei diesen Medizinprodukten gibt es ja die Risikoklassen 1, 2a, 2b und 3. Und bei 1 ist es nicht zwingend notwendig. Da kann man es auch über so eine Literature Review, also so eine vergleichende Literaturanalyse entsprechend verorten. Und ab 2a sind aber dann normalerweise Daten eigentlich auch essentiell. Genau, und ich sag mal, aber auch neben diesem ganzen Thema Medizinprodukt ist ja auch allein sowas wie Datenschutz. Auch da haben wir immer sehr, sehr viele Rückfragen bekommen oder mussten halt nochmal mit den Datenschutzexpertinnen von den jeweiligen Krankenkassen reden. Da gab es, sage ich, glaube ich, immer das meiste Feedback zu, was da vielleicht nochmal kritisch hinterfragt wurde. Also deswegen, Regulatorik ist nicht nur Medizinprodukt, sondern halt genauso auch Datenschutz oder auch sowas wie verschiedene ISO-Normen können natürlich hilfreich sein, um für ein gewisses Vertrauen zu sorgen. Neben diesem ersten Punkt der Regulatorik, das zweite, worüber eben wir schon drüber gesprochen haben, den Zeitaspekt nicht zu unterschätzen. Also ich kenne, glaube ich, wirklich kein einziges Startup, das auch mit Selektivverträgen arbeitet, das sagt, wow, das ist jetzt super schnell gegangen oder das ging irgendwie genauso schnell, wie wir das erwartet haben, sondern es dauert länger, immer. Eigentlich gibt es da wirklich fast keine Ausnahme. Und ich glaube dann, um das Letzte vielleicht noch zu ergänzen, ist ein gutes Verständnis dafür zu haben, welchen Mehrwert das Produkt eigentlich wirklich liefert. Also gerade so auch beim Thema, was dann die Kostenersparnisse eingehen kann oder inwiefern das wirklich einen Mehrwert für die Krankenkasse liefert. Also so dieses Thema so, okay, reine Lebensqualitätsverbesserung senkt deswegen noch lange nicht unbedingt Kosten für eine Krankenkasse. Auch sowas sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen und darauf gute Antworten parat haben, auch verbunden mit dem Thema, wie werden denn dann eigentlich wirklich die Leute eingesteuert und wie kommt man halt auf eine kritische Masse dahinter. Also ich sag mal, dieses Ganze, was ich vielleicht so unter dem Oberbegriff Business Case zusammenfassen würde. Also für alle Beteiligten. Zum einen, wie lohnt sich das für mich als Startup, aber zum anderen auch, welche Mehrwerte können für die Krankenkasse entstehen. Und selbst wenn man sich dabei einig ist, wer sorgt eigentlich dafür, dass dann wirklich genug Betroffene in das Produkt kommen und es auch da mit allen Seiten Spaß macht.
Wer macht das? Wer sorgt dafür, dass genug Betroffene ins Produkt kommen?
Ist, sage ich mal, eine Mischung. Also bei uns sehen wir haben einige Krankenkassen, mit denen funktioniert das sehr gut. Also die bewerben das wirklich proaktiv und darüber kriegen wir auch viele NutzerInnen in die App eingesteuert. Das passiert zum Beispiel über die Versicherungszeitschriften, über E-Mail-Newsletter oder, sage ich mal, auch, dass die entsprechenden SachbearbeiterInnen darauf geschult sind und dann zum Beispiel den Versicherten das empfehlen. Darüber hinaus aber haben wir zum Beispiel auch Kooperationen dann mit Fachkliniken oder mit den Ärztinnenverbänden. Das sorgt auch für eine gewisse Einsteuerung. Und zuletzt natürlich auch gewisse Marketingaktivitäten, die wir als Unternehmen dann selbst betreiben, zum Beispiel halt Social-Media-Kampagnen oder ähnliches.
Du hast jetzt gerade von Effizienzgewinnen bei den Krankenkassen, also weniger Kosten für eine lange Versorgung von chronisch Kranken. Was sind eure Argumente für den nächsten Selektivvertrag, der jetzt bestimmt auch sofort kommt, wenn wir diese Folge ausstrahlen?
Ja, hoffentlich. Genau, ich sag mal, Argumente, mit denen wir natürlich arbeiten oder was wir halt schon wirklich ganz gut sehen können, ist, dass insgesamt sich viele unserer NutzerInnen halt präventiver verhalten. Zum Beispiel auf die Themen wie Achtsamkeit, Bewegung, Ernährung, Energie und Stress. Management etc. Und damit ist es natürlich sehr naheliegend, dass zum Beispiel auch gewisse Symptome sich nicht so stark ausprägen und dadurch zum Beispiel auch Arztbesuche reduziert werden können oder zum Beispiel sowas wie Reha-Maßnahmen gerade so im Long-Covid-Umfeld dann reduziert werden können. Oder das ist halt das Feedback, was wir auch teilweise von unseren teilnehmenden Krankenkassen bekommen haben. Aber wie halt immer mit so gesundheitsökonomischen Outcomes, das Ganze hat natürlich auch zwei Seiten einer Medaille. Ich habe da erst letzte Woche noch mit zwei Krankenkassen drüber gesprochen, die zum Beispiel meinten, als wir gesagt haben, ja, okay, die Anzahl der Arztbesuche könnten eventuell ja auch reduziert werden, was natürlich erstmal positiv klingt. Aber auf der anderen Seite kann man dem dann wieder gegenüberstellen, ja gut, aber was passiert jetzt, wenn jemand nicht zum Arzt geht, der eigentlich hätte hingehen sollen und dadurch können sich die Kosten auf einmal wieder verfünf- oder verzehnfachen und dadurch verpufft der gesamte Effekt. Das ist natürlich auch so eine richtige Krux dahinter, da dann auch irgendwie die richtigen Zahlen, Daten und Fakten zu finden. Wie wir halt damit umgehen, ist, dass wir halt auch nach wie vor immer weitere Studien durchführen, aber auch gesundheitsökonomische Umfragen und diese Ergebnisse halt dann den Krankenkassen zur Verfügung stellen und diese halt dann auch selbst nochmal am ehesten bewerten können, was sie davon halt am verlässlichsten finden. Aber das Feedback, was wir bekommen haben, ist halt, sage ich mal, insbesondere diese nachhaltigen Lebensstiländerungen, die halt wirklich dazu führen, dass die Leute besser mit der Erkrankung und mit den Symptomen Symptomen umgehen können. Das sind halt, sage ich mal, die Argumente, die die Krankenkassen immer am meisten überzeugt haben oder was uns auch so wieder gespiegelt wird.
Und wie viel kriegt ihr jetzt für eine Verschreibung?
Nee, das ist, also da tue ich mich jetzt auch schwer mit, tatsächlich hier so eine ganz konkrete Zahl zu nennen. Was ich, glaube ich, allerdings sagen kann, ist, wir bewegen uns ein gutes Stück unter den DiGA-Preisen. Also da sind wir auf jeden Fall nicht. Also deswegen auch für die Krankenkassen, die hier zuhören sollten, lass uns gerne mal auf uns zukommen, weil wir haben da auch verschiedene Kombi- und Mengenrabattsmodelle. Weil wie gesagt, wir haben jetzt schon 6 Erkrankungen. Ende des Jahres werden es wahrscheinlich 10 bis 15 sein. Und darüber haben
aber
wir natürlich auch.
Aber nur für Deutschland gerade, ne? Oder habt ihr auch Lust auf andere Märkte?
Nee, auch daran arbeiten wir gerade. Also mit dieser Erweiterung werden wir dann nicht nur in Deutschland aktiv sein, sondern dann wahrscheinlich in die komplette EU ausrollen. Genau, das sind so ein bisschen die nächsten Schritte. Zum einen nochmal deutlich mehr Erkrankungen. Die werden zum Beispiel im rheumatischen Spektrum sein, aber auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wir werden aber auch weitere Sprachen integrieren und damit auch in andere Länder weiter wachsen.
Wow, super. Also es hört sich alles sehr vielversprechend an. Es freut mich sehr, das zu hören. Ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, nicht nur ein gutes Produkt, sondern man muss auch das Businessmodell, den Business Case auf jeden Fall mitdenken, an die Regulatorik denken und genug Zeit einplanen. 9 bis 12 Monate, ne, vom Erstkontakt mit einer Krankenkasse. Und vielleicht so als kleinen Tipp, BKKs, hast du gesagt, sind besonders offen. Also wer jetzt so den ersten Try machen will, versucht es vielleicht bei einer BKK. Wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg euch und allen Medizinprodukt- und DiGA-Anbietern da draußen. Ganz herzlichen Dank, Alexander Krawinkel.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.